Bausteine für Klimareparationen.
Postwachstum und Dekolonisierung.
Eine Reihe über Verantwortung, Gerechtigkeit und die Frage, wie wir auf die Klimakatastrophe reagieren. Veröffentlicht vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Brauchen wir Klimareparationen? Die Klimakatastrophe ist zutiefst ungerecht. Sie betrifft nicht alle gleichermaßen und nicht alle haben gleich viel zu ihr beigetragen. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die historisch und strukturell verantwortlich sind. Länder, Unternehmen und Einzelpersonen. Sie haben von emissionsintensiver Produktion, von Konsum und von Wirtschaftswachstum profitiert und tun es bis heute. Deutschland zum Beispiel. Rund 3% der weltweiten historischen Emissionen. Bei weniger als 1% der Weltbevölkerung. Durch jahrhundertelange Industrialisierung und koloniale Ausbeutung konnte Deutschland großen Reichtum und technologische Kapazitäten aufbauen und verfügt heute über die finanziellen Mittel, um sich an die Folgen der Klimakatastrophe anzupassen. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die die Hauptlast der Krise tragen. Gemeinschaften, Länder und Ökosysteme im globalen Süden. Kamerun zum Beispiel hat nur etwa 0,2% der historischen Emissionen verursacht und ist dennoch mit verheerenden Auswirkungen konfrontiert. Überschwemmungen, Dürren, der Verlust von Lebensgrundlagen und Biodiversität. Gleichzeitig fehlen die Ressourcen, um sich daran anzupassen oder sich davon zu erholen. Wenn wir über Klimareparation sprechen, geht es um mehr als ungleiche Emissionen. Der Wohlstand und die Stabilität Deutschlands sind eng verbunden mit der Ausbeutung anderer Regionen, etwa Kamerun. Durch Kolonialismus, durch Rohstoffabbau, durch unfaire Handelsbeziehungen und neokoloniale Wirtschaftsstrukturen. Die daraus gewonnenen Rohstoffe, Arbeitskräfte und Ressourcen haben direkt zur Industrialisierung und zum Wohlstand Europas beigetragen. Während die ehemals kolonialisierten Länder strukturell benachteiligt, verschuldet und abhängig blieben. Die Anfälligkeit Kameruns für die Klimakatastrophe ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis historisch gewachsener Ungleichheiten, das Ergebnis von Enteignung, von Ressourcenausbeutung und von bewusster Unterentwicklung. Und dieselben Systeme entscheiden bis heute, wer unter der Klimakatastrophe leidet und wer von ihr profitiert. Die Grenze verläuft nicht nur zwischen reichen und armen Ländern. Sie verläuft auch innerhalb von Gesellschaften. Entlang von Klassenunterschieden, Geschlechterhierarchien, rassistischen Strukturen und anderen sich überschneidenden Formen der Unterdrückung. Marginalisierte Gruppen, darunter Frauen, indigene Völker, Schwarze und andere rassistisch diskriminierte Gemeinschaften, Menschen, die behindert werden und Haushalte mit niedrigem Einkommen, sind oft am wenigsten für Emissionen verantwortlich und gleichzeitig am stärksten von den Folgen betroffen. Bausteine für Klimareparationen. Klimareparationen sind keine Wohltätigkeit und keine Hilfe. Sie sind notwendig. Erstens, um weitere Ungerechtigkeit zu verhindern und Verantwortung zu übernehmen, durch die Umverteilung von Ressourcen, Macht und Entscheidungsgewalt an die am stärksten Betroffenen. Zweitens, um die Ursachen der Krise anzugehen, historische Verantwortung, strukturelle Ungleichheit und systemische Ausbeutung. Und drittens, als Kernstück globaler Gerechtigkeit. Und als Voraussetzung für einen Heilungsprozess zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden. Laut Maxine Bouquet bestehen Klimareparationen aus 3 zentralen Elementen. Eine Entschuldigung, eine Entschädigung und die Garantie der Nichtwiederholung. Eine Entschuldigung erkennt den verursachten Schaden an und übernimmt Verantwortung. Eine Entschädigung Ob finanziell oder materiell, gibt diese Anerkennung Gewicht. Und die Garantie der Nichtwiederholung verpflichtet zu strukturellen Veränderungen, die eine Fortsetzung der Ungerechtigkeit verhindern. Um diese Elemente greifbar zu machen, haben wir 6 Bausteine für Klimareparationen identifiziert. Mit Blick auf die deutsche Klimazivilgesellschaft sehen wir Klimareparationen als ein fehlendes Bindeglied für ein umfassendes Verständnis von Klimagerechtigkeit. Trotz wachsendem Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Klimakatastrophe, Kolonialismus und Rassismus gibt es bisher nur wenige zugängliche Materialien, insbesondere im deutschsprachigen Raum. Dieses Projekt setzt genau hier an. Es macht das Thema verständlich und zugänglich und verbindet Klimareparationen mit Fragen von Gerechtigkeit, Verantwortung und systemischem Wandel. Und du hörst jetzt einen dieser Bausteine. Über dieses Factsheet.
Dieses Factsheet untersucht die Frage, was eine Garantie der Nichtwiederholung bedeuten würde. Das Ergebnis ist eine Weltgestaltung nach dem Wachstum, in dem Dekolonialisierung und Degrowth miteinander verbunden werden. Es wurde von Toni Nauschin und Matthias Schmelzer verfasst. Toni ist eine Ökonomin, Aktivistin und Entwicklungsexpertin, die sich mit kolonialen Kontinuitäten und Machtdynamiken befasst. Matthias ist Professor für sozialökologische Transformationsforschung an der Universität Flensburg. Keine Garantie der Nichtwiederholung ohne Postwachstum und Dekolonisierung. Ein wesentliches Element von Klimareparationen ist die Garantie der Nichtwiederholung. Es muss sichergestellt werden, dass die strukturellen Ursachen des Schadens nicht fortbestehen. Im Kontext von Klimagerechtigkeit wird Wiederholung durch die fortlaufende Reproduktion von Ungleichheiten durch ein globales Wirtschaftssystem angetrieben. Ein Wirtschaftssystem, das auf der Extraktion von Ressourcen, Arbeit und Umwelt der Länder des globalen Südens beruht. Die Garantie der Nichtwiederholung ernst zu nehmen, bedeutet daher, sich mit der wirtschaftlichen und politischen Ordnung auseinanderzusetzen, die diese Schäden hervorbringt. Es bedeutet eine Beendigung des wachstumsorientierten, extraktivistischen Modells, welches die derzeitige Weltwirtschaft stützt und die kontinuierliche Ausbeutung von Menschen und Umwelt ermöglicht. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, müssen Postwachstumsperspektiven in dekolonialen Ansätzen integriert werden. Gemeinsam bieten sie eine Vision, eine Welt nach dem Wachstum. Postwachstum aus einer dekolonialen Perspektive. Das Konzept des Postwachstums oder Degrowth ist ein wichtiger Bestandteil des Umweltaktivismus, insbesondere in den Bereichen Ressourcengewinnung und Klimawandel. Da die Industrienationen ihre Periode der schnellen Expansion hinter sich gelassen haben, entsprechen viele Wirtschaftstheorien, die seit den 1940er Jahren entwickelt und gelehrt wurden, nicht mehr den heutigen Realitäten. Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Klimakrise werden die orthodoxen Wirtschaftstheorien und das Narrativ vom grenzenlosen Wachstum auf einem fragilen Planeten zunehmend durch heterodoxe Ansätze in Frage gestellt. Auch von neuen Generationen von WirtschaftsstudentInnen. Postwachstum ist keine einzelne, einheitliche Idee. Vielmehr handelt es sich um einen Oberbegriff, der ein breites Spektrum von Ansätzen umfasst. Von den Erdsystemwissenschaften bis zu kritischen, ökofeministischen Perspektiven. Während die Diskussion über Postwachstum im globalen Norden ein relativ junges Phänomen ist, gibt es die Idee des planetarischen Wohlbefindens, ein Leben in Harmonie mit der Erde, eine Wertschätzung der Natur, die über monetäre Maßstäbe hinausgeht und die Achtung der Grenzen des Planeten schon viel länger als die moderne industrielle Zivilisation und lange bevor westliche Wissenschaftler die Begriffe Postwachstum oder Degrowth geprägt haben. Postwachstum aus einer dekolonialen Perspektive zu definieren oder zu diskutieren, heißt daher zuallererst anzuerkennen, dass viele dieser Prinzipien schon lange in Gesellschaften des globalen Südens existieren. Sobald wir dies tun, stellt sich die Frage, wie Degrowth oder Postwachstum mit der bereits existierenden Vielfalt alternativen ökonomischen Denkens interagiert, sie anerkennt und auf ihr aufbaut. Im folgenden Abschnitt wird dargelegt, wie die Forderungen nach Degrowth oder Postwachstum im globalen Norden, die Forderungen nach Dekolonisierung und Wiedergutmachung in den Mittelpunkt stellen und mit ihnen in Einklang bringen können. Postwachstum für den Norden versus Postwachstum für den Süden. Es ist ein wichtiger Start, anzuerkennen, dass Postwachstum etwas anderes im wirtschaftlichen Kontext des globalen Nordens bedeutet als in den Staaten des globalen Südens. Heute sind diese Länder in eine ausbeuterische globale Hierarchie eingebettet, die eine Umverteilung zu kapitalbesitzenden, reicheren Individuen und Nationen zum Ziel hat. Dieses hierarchische Weltsystem basiert auf ungleichem ökologischem Austausch, auf der Aneignung von Arbeit, Ressourcen und finanziellen Erträgen aus Ländern des globalen Nordens. Internationale Institutionen wie die Weltbank, der IWF und die WTO dienen häufig dem Schutz und der Aufrechterhaltung dieser Hierarchie. Jeder Postwachstumsübergang, der diese Hierarchie ernsthaft in Frage stellt, wird alle Länder, die in diese extraktivistische Wirtschaftsstruktur verstrickt sind, erheblich beeinträchtigen. Diese Postwachstumsentwicklung im globalen Norden und im globalen Süden ist also von vornherein mit unterschiedlichen Variablen und Problemen verbunden. Für viele Länder des globalen Südens könnte ein Ende des Wachstums im globalen Norden negative Auswirkungen haben, da sie oft auf eine bestimmte, abhängige Rolle beschränkt sind. Exporteur von Rohmineralien, fossilen Brennstoffen oder kostengünstige Produktionsstätte. Ohne weitere systemische Veränderungen könnte ein Rückgang der Nachfrage nach diesen Exporten zu einer Rezession und einem wirtschaftlichen Abschwung führen. Gleichzeitig eröffnet ein solcher Übergang die Möglichkeit, den seit Jahrhunderten andauernden Raubbau zu stoppen. Gemeinschaften und Bewegungen im globalen Süden wehren sich seit den 1980er Jahren gegen die schädliche Politik von Weltbank, WTO und IWF. Ein einfacher Stopp des Abbaus könnte bedeuten, dass die Ressourcen dort verbleiben, wo sie gebraucht werden, und dass sich die Gemeinschaften heilen und entwickeln können. In diesem Zusammenhang könnte eine Postwachstumszukunft für den globalen Süden sehr wohl Wachstum beinhalten, aber nicht im herkömmlichen BIP-zentrierten Sinne. Schließlich eröffnet ein Übergang nach dem Wachstum auch die Möglichkeit, extraktive Ressourcenströme nicht nur zu stoppen, sondern sie umzukehren. An dieser Stelle kommen die Reparationen ins Spiel. Um zu verstehen, wie Postwachstum mit der Reparationsagenda verknüpft werden kann, ist es wichtig, die bestehenden Reparationsforderungen zu betrachten. Landschaft der Reparationsforderungen. Bestehende Reparationsforderungen von Global Justice-WissenschaftlerInnen, zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Koalitionen des globalen Südens konvergieren in der Erkenntnis, dass die heutige globale Ordnung in der jahrhundertelangen kolonialen Ausbeutung von Land, Arbeit, Kultur, Ökosystemen und finanziellen Ressourcen verwurzelt ist und dass Reparationen eine Auseinandersetzung mit diesen strukturellen Grundlagen erfordert. Im Mittelpunkt dieser Agenda steht der Begriff der Staatsschuldengerechtigkeit, Sovereign Debt Justice. Viele Regierungen des globalen Südens sind durch Schulden belastet, die das illegitime Produkt kolonialer Finanzsysteme und nachteiliger Konditionalitäten sind. Staatsschuldengerechtigkeit bedeutet, dass ungerechte Schulden gestrichen werden, räuberische Kreditvergabepraktiken beendet werden und sichergestellt wird, dass kein Land gezwungen ist, zwischen dem Schuldendienst und der Erfüllung grundlegender sozialer Bedürfnisse wählen zu müssen. Dazu gehört auch die Einführung transparenter, fairer internationaler Regeln für die Lösung von Schuldenkrisen, die den Gläubigern keine unverhältnismäßige Macht verleihen. Diese Bewegungen fordern daher einen sofortigen Schuldenerlass und Schutzmaßnahmen gegen künftige ungerechte Kreditvergaben. Parallel dazu betonen Reparationsbewegungen die Umstrukturierung supranationaler Institutionen und argumentieren, dass zum Beispiel IWF, die Weltbank und die WTO koloniale Hierarchien verfestigen. Zu den wichtigsten Forderungen gehören die Demokratisierung der Entscheidungsfindung, die Verlagerung der globalen Steuer- und Handelspolitik auf repräsentativere UN-Gremien und der Ausbau der Führungsrolle des globalen Südens in der Klima- und Entwicklungspolitik. Der Begriff der Reparationen betont außerdem die ökologische Schuld von Ländern mit hohem Einkommen und leitet daraus die Verpflichtung ab, Entschädigung für Umweltzerstörung und Kohlenstoffemissionen an die Gemeinschaften des globalen Südens zu zahlen. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören eine zuschussbasierte Klimafinanzierung, die Finanzierung von Schäden und Verlusten, Loss and Damages, ein gerechter Technologietransfer, ökologische Wiederherstellung und die Rückgabe von Land, die die Souveränität indigener Völker stärkt. Damit verbunden ist ein starker Fokus auf Steuergerechtigkeit, einschließlich einer globalen UN-Steuerkonvention, die faire, transparente internationale Steuerregeln schaffen würde, anstatt sie den reichen Ländern und Konzernen zu überlassen. Wichtige Maßnahmen sind hierbei die Rückführung illegaler Finanzströme, das heißt die Verhinderung des Verschwindens von Geldern, die durch Korruption, illegalen Bergbau, Steuerhinterziehung oder kriminelle Netzwerke illegal aus einem Land abgezogen wurden, auf Offshore-Konten. Die Regulierung der Gewinnverschiebung von Unternehmen, das heißt multinationale Unternehmen, die ihre Gewinne in Steueroasen verstecken oder verschieben, um dort keine Steuern zu zahlen, wo ihre Wirtschaftstätigkeit tatsächlich stattfindet. Die Einführung einer reparativen Besteuerung und Gerechtigkeit in der Lieferkette, um sicherzustellen, dass ein größerer Teil der in den Gemeinden des globalen Südens geschaffenen Werte dort verbleibt und nicht an multinationale Konzerne oder Finanzzentren im Norden fließt. Neben strukturellen Reformen geht es bei Reparationen auch um kulturelle und wissensbezogene Reparationen, einschließlich der Rückgabe gestohlener Artefakte, der Wiederbelebung indigener und afroamerikanischer Sprachen und Wissenssysteme sowie der Beendigung von Biopiraterie und Datenkolonialismus. Datenkolonialismus beschreibt, wie Unternehmen und Regierungen Daten von Einzelpersonen und Gemeinschaften, vor allem im globalen Süden, auf eine Art und Weise extrahieren und kontrollieren, die an ältere Muster der kolonialen Ressourcengewinnung erinnert. Es wird aufgezeigt, wie Daten ohne wirkliche Zustimmung entnommen, anderswo verarbeitet und zur Erzielung von Profit und Macht genutzt werden, die selten den Menschen zugutekommen, die sie produziert haben. ReparationsbefürworterInnen fordern weiterhin Agrarreformen und den Schutz vor Landraub, die Rechenschaftspflicht von Unternehmen für extraktivistische und koloniale Schäden sowie Gerechtigkeit für Vertreibung und Grenzgewalt, einschließlich des Schutzes von Klimavertriebenen und entmilitarisierte Grenzen. Zusammengenommen bieten diese Forderungen eine transformative Agenda für wirtschaftliche Gerechtigkeit, ökologische Reparatur und die Umverteilung von Macht. Genau die Elemente, die eine dekoloniale Postwachstumsagenda beinhalten sollte. Dekoloniale Leerstellen von Postwachstum. Trotz ihrer wertvollen Kritik an ökologischen Ungleichheiten und neokolonialen Extraktionsmustern greift die Postwachstumsdebatte oft zu kurz, wenn es darum geht, zu skizzieren, wie ein alternatives Wirtschaftsmodell globale Ungerechtigkeiten bekämpfen und beseitigen würde. Die zentrale, ungelöste Herausforderung liegt auf der Hand. Wie kann Postwachstum auf eine Art und Weise umgesetzt werden, die globale Ungleichheiten abbaut, anstatt sie zu reproduzieren, und die sich direkt mit der jahrhundertelangen kolonialen, ökologischen und finanziellen Schuld der Industrienationen auseinandersetzt? Allzu oft wird Postwachstum eng gefasst als Aufruf zu einem guten Leben mit weniger in Ländern mit hohem Einkommen, ohne die politischen und reparativen Maßnahmen einzubeziehen, die notwendig sind, um die globalen Systeme zu transformieren, die weiterhin Schaden in den Süden verlagern. In dieser Formulierung wird die moralische Überlegenheit zu einem nach innen gerichteten Lokalismus, der sich darauf konzentriert, den Fußabdruck des Nordens zu verkleinern, während er die strukturellen Machtverhältnisse, Ungerechtigkeiten in der Versorgungskette, ungleiche Handelsbedingungen, Schuldenregime, extraktivistische Unternehmenspraktiken und Gewalt an den Grenzen übersieht, die die materiellen Lebensbedingungen in der ganzen Welt prägen. Der Impuls zur Bescheidenheit ist nach jahrzehntelangen paternalistischen Interventionen des Nordens zwar verständlich, kann aber in ein von Kritikern als Vogelstrauß-Syndrom bezeichnetes Verhalten abgeleitet werden, bei dem der Rückzug aus der internationalen Verantwortung mit Solidarität verwechselt wird. Diese Hinwendung nach innen ist besonders riskant, weil sie es PostwachstumsbefürworterInnen ermöglichen kann, Reparationsforderungen aus dem globalen Süden zu umgehen. Schuldenerlass, Handels- und Währungsreform, Rechenschaftspflicht von Unternehmen, Land- und Ressourcensouveränität, Klimafinanzierung und Schadensersatzverpflichtungen, Mobilitätsgerechtigkeit und die Rückgabe von kulturellem und ökologischem Reichtum, der im Laufe der Geschichte genommen wurde. Franz Fanon erinnerte uns daran, dass der Wohlstand der Industrienationen untrennbar mit Ausbeutung verbunden ist, die sie bereichert hat. Der Reichtum der imperialistischen Nationen ist auch unser Reichtum, schreibt er. Ohne eine explizite Auseinandersetzung mit den globalen Abhängigkeiten und der Notwendigkeit materieller Reparationen läuft die Postwachstumsbewegung Gefahr, die Hierarchie, die sie aufheben will, unangetastet zu lassen. In diesem Sinne könnte ein Postwachstumsübergang, der nicht in Internationalismus und ausgleichender Gerechtigkeit verankert ist, zu einem weiteren Mechanismus werden, um die Leiter wegzutreten und den Wohlstand im Norden zu stabilisieren, während der Süden mit den Folgen eines Systems zurechtkommen muss, das er nicht gestaltet, aber lange Zeit die Kosten dafür getragen hat. In Anlehnung an das, was Adom Getachew eine Form der Weltgestaltung nach der Kolonisierung nennt, können wir einen Vorschlag für eine Weltgestaltung nach dem Wachstum skizzieren, der auf bestehenden Ideen der Postwachstumspolitik aufbaut und gleichzeitig die Forderungen nach Wiedergutmachung in den Mittelpunkt stellt. Dieser Vorschlag zeigt auf, wie PostwachstumsakteurInnen für eine sozial-ökologische Transformation im Norden eintreten und gleichzeitig Allianzen mit Bewegungen und Gemeinschaften im globalen Süden schmieden können und warum es erforderlich ist, dass Postwachstumsdebatten eine explizite Auseinandersetzung mit globaler Gerechtigkeit entwickeln. Während eine umfassende Antwort auf die Frage, wie eine Welt jenseits des Wachstums aussehen könnte, eine tiefere Untersuchung erfordert, können wir hier eine vorläufige Vision einer solchen politischen Agenda in 6 Schlüsselkategorien skizzieren. Jede davon soll sicherstellen, dass Postwachstum nicht nur ein Experiment des Nordens in Sachen Sparsamkeit ist, sondern ein Projekt, das in internationaler Solidarität und wiedergutmachender Gerechtigkeit wurzelt. Darüber hinaus hebt die Tabelle bestehende Reparationsforderungen hervor, die jeder dieser Kategorien entsprechen, und zeigt mögliche Allianzen auf, um diese Forderungen zu erfüllen. Weltgestaltung nach dem Wachstum. Wiedergutmachung und Postwachstum. Dies sind die 6 Schlüsselkategorien. Erstens: Verlangsamung des Akkumulationsprozesses im globalen Norden. Ziele: Abbau der exzessiven Produktion und des Konsums im globalen Norden. Aufbau eines vom Wirtschaftswachstum unabhängigen Steuer- und Sozialsystems. Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und anderen kohlenstoffintensiven Sektoren. Mittel: Ressourcen- und Energieobergrenzen. Begrenzung der Gesamtentnahme und Nutzung. Dekommodifizierung der Grundversorgung. Gesundheit, Wohnen, Mobilität, Energie, Pflege. Abschaffung von umweltschädlichen Subventionen. Verkürzung der Arbeitszeiten. Moratorien für neokolonialen, sogenannten grünen Extraktivismus. Schutz von indigenen Landrechten und Landreform. Zweitens: ökologische Wiedergutmachung. Ziele: Weitere Ungerechtigkeiten verhindern und Verantwortlichkeit und Wiedergutmachung sicherstellen. Aufarbeitung historischen Unrechts und Neuverteilung von Ressourcen und Macht. Schaffung einer Grundlage für eine langfristige Heilung zwischen dem globalen Süden und Norden. Mittel: Schuldenerlass. Bedingungsloser Geldtransfer, gewichtet nach historischer Benachteiligung. Finanzierung von Klimaanpassung und Schäden und Verlusten in gerechter Aufteilung. Technologietransfer, einschließlich offener Lizenzierung und Patentreform. Wissensgemeinschaften. Gemeinsamer öffentlicher Zugang zu wissenschaftlichem, technologischem und kulturellem Wissen. Landrückgabe und Landreform. Drittens: Transformation des Ressourcenabbaus. Ziele: Beendigung des Extraktivismus im globalen Süden und Verringerung des Materialdurchsatzes weltweit. Sicherstellen, dass Gemeinschaften Entscheidungen über ihr Land und ihre Ressourcen kontrollieren. Mittel: Lokales Eigentum und demokratische Beteiligung an Entscheidungen über den Abbau. Gerechtigkeit in der Lieferkette. Gewährleistung fairer Preise, Transparenz und Arbeitsrechte. Überwachung durch die Gemeinschaft. Freie, vorherige und informierte Zustimmung. Starke Schutzmaßnahmen gegen Landraub und Unternehmensmissbrauch. Viertens: Umgestaltung des internationalen Handels. Ziele: Schaffung eines fairen und nachhaltigen globalen Handelssystems, das die ökologischen Grenzen respektiert, auch durch Entflechtung. Erweiterung des politischen Spielraums für den globalen Süden. Mittel: Umkehrung der Terms of Trade, Preisstabilisierungsmechanismen. Präferenzielle Handelsabkommen für ProduzentInnen des globalen Südens. Unterstützung des gerechten Übergangs in Exportländern. Begrenzung des energieintensiven Handels. Umgestaltung des Schiffs- und Luftverkehrs. Deglobalisierung, wo nötig. Relokalisierung, wo vorteilhaft. Fünftens. Transformation des internationalen Währungs- und Finanzsystems. Ziele: Schaffung eines nachhaltigen und fairen internationalen Finanzsystems. Verringerung der Abhängigkeit von volatilen Kapitalströmen und gläubiger dominierten Institutionen. Mittel: Internationale Währung, Bancor, demokratisch verwaltet. Sozialökologische Steuerreform, Abschaffung von Steuerparadiesen, Einführung globaler sozialökologischer Steuern. Kapitalverkehrskontrollen, Verhinderung spekulativer, destabilisierender Finanzströme. Ausweitung der Sonderziehungsrechte, SZR. Demokratische Reformen der Führung von IWF und Weltbank. Sechstens. Neupriorisierung der Global Governance. Ziele: Aufbau globaler demokratischer Institutionen, die in der Lage sind, ökologisch und reparativ zu handeln. Neuausrichtung auf indigene Rechte, Landrechte und Rechte der Natur. Mittel: Stärkung globaler demokratischer Institutionen, Anerkennung und Umsetzung der Rechte der Natur. Offene Lokalisierung, Relokalisierung der Wirtschaft bei gleichzeitiger Ausweitung der globalen Solidarität. Sichere Mobilitätswege und Schutz für vertriebene Menschen. Vorrang für indigene Landrechte und Selbstbestimmungsrecht. Entkolonialisierung von Naturschutzpraktiken und Wiederherstellung von Gemeinschaftsverantwortung. Globale demokratische Institutionen, Naturrechte. Ermöglichung der grenzüberschreitenden Mobilität von Menschen. Sichere Wege für die Umsiedlung von Menschen und Gemeinschaften. Vorrang für indigene Landrechte, Entkolonialisierung des Naturschutzes. Der Weg in eine gerechte Zukunft. Aufbauend auf diesem Rahmen kann eine Postwachstumsagenda für Weltgestaltung nach dem Wachstum mit der Erkenntnis beginnen, dass die Verringerung des materiellen Fußabdrucks des globalen Nordens nur ein Teil einer umfassenderen Transformation ist. Für einen globalen, auf Gerechtigkeit ausgerichteten Übergang müssen Maßnahmen, die auf eine Verlangsamung der Akkumulation im Norden abzielen, Ressourcen- und Energieobergrenzen, Moratorien für neokolonialen, sogenannten grünen Extraktivismus, Beendigung des Bergbaus und der Landnahme, die im Namen des grünen Übergangs gerechtfertigt werden, Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und Arbeitszeitverkürzung mit zusätzlichen Maßnahmen gepaart werden. Für sich genommen laufen sie Gefahr, globale Ungleichheiten zu reproduzieren, wenn sie nicht auch die potenziellen Auswirkungen berücksichtigen, die dies auf die Länder haben kann, die in die Lieferkette der Weltwirtschaft eingebunden sind. Gleichzeitig zeigt die Tabelle mögliche Bereiche auf, in denen es zu Überschneidungen mit bestehenden Strukturreformforderungen und verbündeten Organisationen kommen kann. Einige dieser Bewegungen diskutieren bereits die Auswirkungen der Extraktion durch Industriestaaten und können daher die selbstbeschränkenden politischen Forderungen im Norden im Sinne der Klimagerechtigkeit erweitern. Bemühungen, die Externalisierung von Schäden durch die Industrieländer des globalen Nordens rückgängig zu machen, müssen mit materiellen Wiedergutmachungsmaßnahmen wie Schuldenerlass, bedingungslosen Geldtransfers, die nach historischer Benachteiligung gewichtet sind, Finanzierungen zur Anpassung an den Klimawandel in faire Aufteilung, Zahlungen, die sich an der Verantwortung und den Kapazitäten orientieren und Technologietransfer, gemeinsame Nutzung kohlenstoffarmer und klimaangepasster Technologien ohne restriktive Patente, einhergehen, wie in der zweiten Zeile beschrieben. Diese Maßnahmen ermöglichen Ressourcenflüsse in den globalen Süden und die Anerkennung sozialer, ökologischer und oft nicht sichtbarer wirtschaftlicher Schulden, die durch jahrhundertelange Ausbeutung entstanden sind. Die dritte Spalte der Tabelle zeigt die bestehenden Reparationsforderungen und die Bewegungen, die sie vorantreiben. Von der Jubilee Debt Campaign und der Rights and Resources Initiative bis zu Loss and Damage Alliances und der Landless Workers Movement. Diese Akteure organisieren sich und bieten konkrete Wege zu gerechten Lösungen an. Eine gerechte Postwachstumsausrichtung erfordert auch ein Umdenken im internationalen Handel. Die Verringerung des energieintensiven Schiffs- und Flugverkehrs, die Umstrukturierung der globalen Lieferketten und die Schaffung von politischem Spielraum im Süden, die Fähigkeit der Länder, ihre Industrie-, Handels- und Sozialpolitik ohne äußere Zwänge festzulegen, sind nicht nur technokratische Veränderungen, sondern Formen einer gerechtigkeitsorientierten Neuausrichtung. Bewegungen für Handelsgerechtigkeit, Our World is not for sale, unsere Welt ist nicht zu verkaufen, South Center, Südzentrum und die Trade Justice Movement, Bewegung für Handelsgerechtigkeit, sehen diese Maßnahmen als Teil eines umfassenderen Kampfes für Wiedergutmachung. Die Tabelle verdeutlicht die Möglichkeit, Vorschläge zur Neuausrichtung des Handels nach dem Wachstum mit bestehenden Kampagnen für fairere und gerechtere globale Wirtschaftsbeziehungen zu verbinden. Ebenso erfordert die Umgestaltung des Abbaus mehr als nur eine Begrenzung des Materialdurchsatzes. Sie erfordert ein Überdenken der Frage, wer die Kontrolle über Mineralienabbau und Zuteilung hat, die Regeln für die Abbaurechte, die Lizenzvergabe und die Verteilung der Einnahmen, wie Entscheidungen getroffen werden und wer davon profitiert. Indigene und Frontline-Organisationen wie Indigenous Environmental Network, Amazon Watch, La Via Campesina und Mining Watch setzen sich seit langem für Wiedergutmachungsmaßnahmen ein, die der ökologischen Zerstörung, der Landenteignung und dem Missbrauch durch Unternehmen entgegenwirken. Sie verstärken die Stimmen von Gemeinschaften und stellen die Rechte indigener Völker in den Mittelpunkt ihrer Arbeit. Dies zeigt, dass die Postwachstumsansätze für den Bergbau nicht bei Null anfangen. Vielmehr stützen sie sich auf eine lange Geschichte des Widerstands, gemeinschaftlicher Verwaltung und der Forderung nach Landrechten. Die Umgestaltung des internationalen Währungs- und Finanzsystems ist eine weitere wesentliche Dimension der Weltgestaltung nach dem Wachstum. Währungsreformen, erweiterte Sonderziehungsrechte, SZR, ein vom IWF ausgegebenes globales Reservemedium, Kapitalkontrollen, Begrenzung spekulativer oder destabilisierender Finanzströme zwischen Ländern und globale sozialökologische Steuern sind am effektivsten, wenn sie mit der auf Wiedergutmachung ausgerichteten Arbeit von Gruppen wie AfroDebt, EuroDebt, der Global Alliance for Tax Justice und der Bridgetown Initiative kombiniert werden. Die dritte Spalte der Tabelle hebt diese Akteure hervor, um zu zeigen, dass die Infrastruktur für eine monetäre und finanzielle Transformation bereits vorhanden ist und dass Postwachstumsdebatten sie lediglich anerkennen und mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Schließlich erfordert eine dekoloniale Neuausrichtung der Global Governance und der globalen Gemeingüter Institutionen, die in der Lage sind, Epistemologien des Südens in den Mittelpunkt zu stellen, die Rechte der Natur aufrechtzuerhalten, dem globalen Süden atmosphärischen Raum zurückzugeben, den gerechten Anteil am verbleibenden Kohlenstoffbudget und sowohl das Recht zu bleiben als auch das Recht zu gehen zu sichern. Radikale kommunale Netzwerke, indigene Governance-Strukturen und translokale Graswurzelkoalitionen sowohl im globalen Norden als auch im globalen Süden praktizieren bereits diese Formen der demokratischen Weltgestaltung. Ihre Aufnahme in die Tabelle zeigt, dass die Allianzen, die für eine auf Wiedergutmachung basierende Governance-Transformation notwendig sind, bereits aktiv sind, Ansatzpunkte für eine Erweiterung eines Postwachstums-Framework zu bieten. In allen 6 Bereichen zeigt die Tabelle 2 Dinge. Erstens, wie Postwachstum politische Maßnahmen einbeziehen muss, um globale Gerechtigkeit voranzubringen. Und zweitens, die reale Arbeit, die bereits stattfindet und die Verbündeten, die durch Postwachstumsansätze unterstützt werden müssen. Postwachstum sollte die Forderungen nach Wiedergutmachung und die Bewegungen, die bereits weltweit tätig sind, aktiv anerkennen, unterstützen und sich mit ihnen politisch abstimmen. Weltgestaltung nach dem Wachstum wird nicht durch isolierte politische Innovationen des Nordens möglich sein, sondern durch den Aufbau von Bündnissen und die Unterstützung langjähriger Kämpfe für Gerechtigkeit. Kein Postwachstum ohne Wiedergutmachung. Postwachstum ohne Wiedergutmachung birgt die Gefahr, dass sich die Ungerechtigkeiten, die es überwinden will, wiederholen. Ein gerechter Übergang erfordert die Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe, die Umverteilung von Macht und Ressourcen und die Unterstützung der Bewegungen, die bereits den Weg weisen. Wenn es dem globalen Norden mit der Transformation ernst ist, muss er Selbstbeschränkung mit materieller Wiedergutmachung und internationaler Solidarität verbinden. Der Weg jenseits des Wachstums ist kein Rückzug aus der Welt, sondern eine Verpflichtung, sie unter fairen und demokratischen Bedingungen neu aufzubauen.
Du hörtest Postwachstum und Dekolonialisierung aus der Reihe Bausteine für Klimareparation, veröffentlicht vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Für mehr Informationen zum Thema Klimareparation und unsere anderen Arbeit www.knoe.org